Jews?
No, 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 no. Jews. Jews.
Diaspora Jews.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast Diaspora Jews und das ist die Folge Nummer 4. Ich habe überlegt, ich würde gern diesmal über Beziehungen sprechen, über Liebe, über unterschiedliche Gefühle. Und da hatte ich sofort 1000 Fragen im Kopf. Wo fange ich an? Was hängt mit was zusammen? Was hängt wovon ab? Was meine ich damit überhaupt? Meine ich mit Beziehung, mit mir selbst? Meine ich damit Freundinnenschaften, romantische oder aromantische Beziehungen? Meine ich Familie als ein Ort der Liebe? Und ist es das in Wirklichkeit oder wann oder warum klappt es dann doch nicht? Welche Rolle spielen eigentlich Machtverhältnisse in unseren Liebesbeziehungen? Spielt es eigentlich für mich eine Rolle, dass ich jüdisch bin und mit nicht-jüdischen Menschen Beziehungen eingehe? Oder geht es eigentlich eher um meine Aushandlung mit meiner Identität? Aber es hat dann trotzdem Einfluss auf meine nahen Menschen oder nicht? Genau, und weil ich so viele Fragen habe und nicht wirklich einen Anfang, dachte ich, ich fange einfach irgendwo an und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gern Feedback geben, ob ihr zu einzelnen Themen oder Bereichen eigentlich mehr hören wollt. Und ich glaube, ich würde auch gerne zugeben, dass ich, als ich an dieser Folge gearbeitet habe und sie vorbereitet habe, eigentlich ganz dolle mich mit meinem eigenen Herzschmerz beschäftigt habe. Und eigentlich habe ich eine Frage an polyamore Beziehungen und wie da drin Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, wie was gibt es da für Herausforderungen. Wir werden in dieser Folge Polyamorie nicht explizit definieren oder uns mit bestimmten grundsätzlichen Fragen beschäftigen, aber auch da, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt mir gern und dann bastel ich vielleicht noch eine Folge damit. Und ganz allgemein, Polyamorie oder polyamore Beziehungen bezeichnen Nähe oder Freundinnenschaft oder romantische oder Liebesbindung zu mehr als einer Person. Es kann heißen, dass Mensch mehrere PartnerInnen hat oder immer wieder unterschiedliche Vereinbarungen trifft, wer wie mit wem Zeit verbringt, Bedürfnisse auslebt, Körperlichkeit oder nicht auslebt. Aber das ist vielleicht eher eine Frage, was ist Polyamorie oder was kann Polyamorie sein? Heute bei mir zu Gast ist Yaniv Barinberg. Yaniv ist Coach für Beziehungen und berät Menschen, hauptsächlich in queeren oder auch polyamoren Beziehungen, aber nicht nur, bietet auch Flinterberatungen an. Yaniv hat dazu sogar ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Mehr ist mehr, meine Erfahrungen mit Polyamorie, das ist bei dem Verlag Edition Assemblage erschienen und außerdem kümmert sich Yaniv um Bildungsarbeit und ist Mitglied beim Kollektiv Other Nature Shop. Vielleicht kennt ihr Other Nature, das ist ein ziemlich netter, queerer Sexshop, der zu Hause in Berlin ist. Aha, und was mir auch nochmal aufgefallen war, auch wenn Yaniv und ich uns über polyamore Beziehungen unterhalten, ist, glaube ich, das, worum es geht, für viele unterschiedliche Beziehungen relevant, egal ob das jetzt zwischen Geschwistern, zwischen FreundInnen, zwischen PartnerInnen ist. Es tauchen immer wieder schwierige Gefühle auf. Es taucht immer wieder Eifersucht auf. Es gibt immer wieder die Frage, wie merke ich meine Bedürfnisse oder nicht? Wie gehe ich mit den Bedürfnissen von anderen Menschen um? Vor allem, wenn wir unterschiedliche Wünsche haben oder erstmal nicht wissen, wie damit umgehen. Genau, und deswegen hoffe ich, dass auch für die Menschen, die nicht in polyamoren Beziehungen leben oder von sich wissen, das ist nichts für mich oder gar nicht unbedingt wissen, was das ist, dass die Folge trotzdem interessant sein kann.
Hallo. ich habe für den Einstieg so zwei Fragen, die ich viele Leute frage und ich würde damit loslegen. Und die erste Frage an dich wäre heute, wie bist du heute aufgewacht?
Oh, müde und ein bisschen verschnupft.
Dann hoffe ich, dass das nicht sich in schlimmere Erkältungen oder Krankheiten umwandelt oder
ja,
noch Kopfschmerzen macht.
Ja, ich auch. Es ist einfach jedes Mal, wenn mein Kind krank ist, bin ich auch krank.
Das erkennen viele Families, glaube ich, oder viele Menschen, die mit Kids zusammenwohnen, dass dann kollektiv krank gemacht wird.
Wenn gelitten. Eine Person gesund ist, dann geht der Kreislauf wieder von vorne los.
Juhu!
Ja, it's a never ending.
Mhm. Und die nächste Frage, die ich dir stellen würde, würde schon ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar heißt die, was bedeutet für dich Migration?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich in meiner eigenen Biografie bedeutet es, von einem Land ins andere gezogen zu sein oder von einer Kultur in die andere irgendwie ja, zugezogen oder zugewandert zu sein. Allgemein denke ich, bedeutet das, kann es ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben, aber ich nehme mal an, dass es für dich gerade eher darum geht, was es für mich persönlich für eine Bedeutung hat.
Mhm.
Also so ganz allgemein eben irgendwie so in was Fremdes, einem Fremde dazu zu kommen. Irgendwie, ja, ist vielleicht auch ein bisschen abstrakt, aber ist vielleicht auch eine schwierige Frage.
Ja, ja, ja. Aber genau, ich glaube, ich würde direkt auch nachfragen, ob du mittlerweile angekommen bist.
Ich glaube, nie so richtig. Aber ich kann auch manchmal nicht so richtig sagen, ob das mit der Migration zu tun hat oder mit meiner Queerness oder mit dieser sehr christlichen Gesellschaft. Ich kann irgendwie nicht so richtig benennen, woran das jetzt konkret liegt, aber so richtig angekommen fühle ich mich in Deutschland eigentlich nie. Oder beziehungsweise habe ich immer auch so eine Ablehnung dagegen, irgendwie hier richtig anzukommen, weil ich so vieles hier auch sehr abstoßend finde.
Oh Gott, ich glaube, diese Ablehnung habe ich auch. Ich habe auch tatsächlich als einzige Person in meiner Familie noch meinen belarussischen Pass. Während meine Eltern und meine Schwester irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben und ich habe gemerkt, ich habe aber noch so eine Connection nach Belarus und ich reise da immer noch hin, auch wenn es nicht mehr so oft ist, wie ich es mir eigentlich denke oder wünsche, ist irgendwie noch so diese Ablehnung gegen Deutschland oder eher gegen die Zustände hier und auch gegen die Ablehnung Deutschlands mir gegenüber, dass ich auch merke, ich mache es für mich an sowas wie mein Pass irgendwie immer noch fest.
Ja, das kann ich voll verstehen. Das macht bestimmt manche Sachen für dich aber dann auch schwieriger hier, oder?
Ja, voll. Genau, manches ist schwieriger und manches fühlt sich aber, für manches gibt es dann diese Erklärung. Also für manche Gesten, manche Umgangsweisen, manche Ausschlüsse, die eh auf so einer schwer greifbaren, schwer benennbaren Ebene stattfinden, weil sie so zwischenmenschlich passieren und auf diese Strukturen und diese gesellschaftlichen Umstände nur hinweisen. Und dann habe ich mit dem Pass aber diese ganz rationale Erklärung. Ah, deswegen.
Fühlt sich das manchmal für dich dann leichter an, hier zu sein?
Leichter.
Also in dem Sinne, dass es so ertragbarer ist zu wissen, dass du irgendwie Deutschland oder so das Deutschsein irgendwie so weit von, also so von dir so weit ferngehalten hast, dass es ertragbar ist, hier zu sein.
Ich glaube, das macht für mich dieses Hin und Her zwischen, ich bin ganz schön deutsch und ich bin ganz schön, ich lebe hier schon so lange, dass ich total gut durchgehe, aber nicht immer. Und ich glaube, das macht für mich dieses Pendeln eigentlich aus. Ist es leichter? Ja, das ist, macht es leichter, genau. Doch, ich kann ja dazu sagen. Und eigentlich habe ich dich zum Gespräch eingeladen, weil ich gern über Beziehungen und über Polyamorie reden möchte. Und ich dachte, gern mit dir. Und zwar habe ich dich eingeladen, weil ich so ein paar Texte von dir kenne. Und du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben, das heißt Mehr ist mehr, meine Erfahrung mit Polyamorie. Und bist ja auch als Beziehungscoach unterwegs und gibt's auch Workshops und sprichst auch viel mit Leuten über Beziehungen. Und ich rede gerne über Beziehungen, weil ich auch in welchen stecke, immer wieder, dauerhaft. Und weil ich mich immer wieder frage, wie funktioniert das denn, was wir so für Gedanken und Analysen über Gesellschaft haben, über unsere Erfahrungen mit Diskriminierung, aber auch mit Privilegien und was macht das mit uns, wenn wir auf unser Umfeld schauen und dann noch einen Schritt zurück auf die nächsten, intimsten Beziehungen, die wir haben und auch auf uns selber. Ich möchte auch damit anfangen, mit der Frage, wie dein Blick auf Beziehungen, auf deine Beziehung sich geändert hat, seit du so Workshops gibst zu dem Thema.
Wie mein Blick sich darauf geändert hat, auf meine Beziehungen? Das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her.
Seit wann denn?
Also ich glaube, mein ersten so Ausprobier-Workshop war so 2014 oder 2015. Also so 7, 8 Jahre her. Und ich glaube, das war so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, dass ich mir Austausch gewünscht habe und gewünscht habe, irgendwie mit Menschen Wege zu finden, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, weil besonders so die Anfangsjahre mit Polyamorie und offenen Beziehungen und allgemein, also man muss dazu sagen, ich bin ja in zwei recht langen Beziehungen, also eine ist fast 11 Jahre alt und die andere jetzt im 6. Jahr. Und ich finde so, ich war ja recht klein, als die erste Beziehung angefangen hat. Und das muss man auch immer dazu sagen, so ich habe super viel gelernt über diese 11 Jahre hinweg. Also nicht nur über die Beziehung zu der anderen Person, sondern auch zu mir selbst natürlich. Und ich meine, mit 19 in eine Beziehung zu gehen, die andere Person war 17, haben wir kleine so Baby-Queers. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Ausgangspunkt, also wunderschön, aber auch total schwer. Und dann haben wir, ja, ich glaube, nach 2 Jahren oder so das erste Mal über offene Beziehungen gesprochen und da konnten wir uns das irgendwie vorstellen, aber irgendwie auch gar nicht. Und Workshops entstanden aus dieser Hilflosigkeit, Verletzung und Verzweiflung heraus, würde ich sagen. Und aus dem Bedürfnis heraus eben über Eifersucht und die ganzen Gefühle, die so damit einhergehen, ist ja mehr so ein Überbegriff, finde ich, irgendwie Anschluss zu finden oder Möglichkeiten, damit umzugehen, weil ich einfach super wenig gute Sachen dazu gelesen habe. Und über die Jahre kamen natürlich ganz viel tolle Literatur und Podcasts und andere tolle Menschen dazu, die was dazu zu sagen hatten. Von daher war das so mein Zugang und das ist auch das, was ich so daraus mitgenommen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Workshops irgendwie einfach gerade nicht mehr geben möchte. Also es ist jetzt schon 2 Jahre her, glaube ich, 2,5, dass ich keine Workshops mehr gebe, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich brauche einfach jetzt was Neues und was anderes und habe mich mehr so eben auf das Coaching und die Beratungen konzentriert und vielleicht kommt das wieder, also ich schließe das auch nicht aus, aber irgendwie war das so eine Zeit in meinem Leben, wo ich das wirklich sehr gerne und sehr viel gemacht habe und einfach irgendwann gemerkt habe, dass ich das gar nicht mehr so gerne mache und dann wollte ich mich auch irgendwie nicht dazu zwingen, das weiterzumachen.
Ja, ich fand es gerade spannend, dass du für sowas wie Eifersucht, Verzweiflung, das Wort schwierige Gefühle benutzt hast und nicht negative, weil ich glaube ich auch ganz viel die Erfahrung mache, dass oder das bei mir auch lernen musste zu merken, nur weil ich Angst habe, weil ich Eifersucht empfinde, ist es nichts Negatives, was ich ablehnen soll, sondern dass es einfach eine ganz andere Herausforderung ist, mich mir selber zu stellen und zu schauen, warum empfinde ich das? Was steckt eigentlich dahinter? Und genau, wo ich auch gerade lerne, Eifersucht oder Verlustängste nicht wegzuschieben und nicht zu verdrängen, sondern die wie so ein Kuscheltier oder wie so Freundin einfach so neben mir auf dem Sofa sitzen zu haben, wo wir uns anschauen und sagen, wo kommst du denn her? Was willst du endlich von mir?
Voll. Voll schön.
Und ich, also ich habe da so eine Frage, die ich versuche jetzt zu formulieren. Ich glaube, für mich hat es auch sehr viel mit meiner Migrationserfahrung zu tun und auch mit Othering in Bezug auf Jüdischkeit, in Bezug auf Queerness, mich selber nicht zu mögen. Also mir selber so Liebe oder positive Erfahrungen nicht zuzugestehen, weil so krass nicht in das in die Norm zu passen, so krass normal war und krass viel und zu oft erlebt. Und deswegen frage ich mich immer wieder, wenn ich dann mit so auf dem Sofa mit meiner Eifersucht da sitze und die mir eigentlich sagt, ey, aber schau nach deinen Ängsten, schau nach deinen Unsicherheiten und Verletzungen, merke ich, dass ganz viel eigentlich auch aus der Zeit kommt, die, wo ich diese Welt noch nicht verstanden habe und wo ich alles so aufgesaugt habe, was mir an Ausschlüssen widerfahren ist. Und genau, und deswegen sind das gerade, glaube ich, so meine Gedanken, aber auch meine Fragen. Wie läuft das? Wie funktioniert das? Wie gehst du damit um? So Gefühle, die sich so ganz nah und persönlich und intim anfühlen, in so gesellschaftliche Strukturen einzubeziehen und sie zu verstehen. Macht es Sinn oder sollten wir einfach auf uns als Körper hören und wirklich uns zurückziehen? Wie geht Mensch mit so schwierigen Gefühlen um? Wo guckst du hin?
Das ist voll die schöne Frage. Und ich persönlich finde, also ich finde es tatsächlich sehr unrealistisch zu sagen, also aus meiner, so mit meinen politischen Werten in dieser Welt finde ich es unrealistisch, unwahrscheinlich, nicht denkbar, sich loszulösen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen oder gesellschaftlichen Einflüssen, die wir tagtäglich durchleben. Also so Ausgrenzungserfahrungen, Strukturen der Diskriminierung. Ich glaube, es ist unmöglich, das nicht auf unsere privaten Beziehungen auch zu beziehen und irgendwie mitzunehmen. Also so vielleicht das so vorauszuschicken, ich glaube, dass das nicht möglich ist. Und ich glaube, wenn Menschen das versuchen, Menschen, die ich als politisch wahrnehme oder die sich selbst irgendwie als politisch wahrnehmen, habe ich das Gefühl, dass es Dinge eigentlich meistens schwieriger macht, weil man dann den Anspruch daran hat, an diese Beziehung, dass es ja möglich sein sollte, das komplett auszuschließen und in dieser Beziehung so in so einer kleinen Blase aufzugehen und dann aber merken, wenn es dann doch mal nicht klappt, dass dann irgendwie der Moment dieses Scheitergefühls irgendwie voll stark ist und die Enttäuschung. Und deswegen empfehle ich das eigentlich nicht. Das ist genauso, wie ich nie empfehlen würde, Gefühle, die man als schwierig empfindet, zu versuchen, irgendwie auszugrenzen, auszuschließen. Das, was du eigentlich gerade so voll schön zusammengefasst hast, finde ich, so sehe ich das auch. Also deswegen habe ich auch eine Zeit lang, als ich die Workshops noch gegeben habe, das auch Befriending Jealousy genannt, also Eifersucht befreunden tatsächlich, weil ich finde, dass dieses Wort voll schön ist. Also irgendwas zu befreunden heißt nicht, dass ich es irgendwie auf einmal lieben lerne oder so. Oder dieses Self-Love, was irgendwie immer einem sagt, okay, so dieses starke, okay, du musst dich lieben oder du musst das und das. Das finde ich gar nicht. Also es ist irgendwie auch ein neoliberales Konstrukt. Ich finde eigentlich, dass es voll schön ist, darüber nachzudenken, Gefühle, die schwierig sind, irgendwie wieder als Teil von sich selbst sehen zu können, ohne dass ich sie jetzt wunderschön finde jederzeit. Aber und das ist vielleicht auch Teil der Antwort auf deine Frage. Also ich glaube, dass ein Teil für mich damit zusammenhängt, sich selbst besser zu verstehen über seine Gefühle, aber auch natürlich im Zusammenhang mit gesellschaftlich, also wer bin ich in dieser Gesellschaft, wo passe ich rein mit dem, wozu ich stehe und in der Community, in der ich mich befinde und welchen Einflüssen bin ich ausgesetzt, welchen Privilegien und welchen Diskriminierungserfahrungen und wie prägt mich das in meinen Beziehungen und dann diese Gefühle mitzunehmen und und dann wird es halt schwierig, also verhandle ich diese Gefühle mit mir selbst, verhandle ich die mit nahen Beziehungen, mit Menschen, die mir nahestehen, oder verhandle ich das eben in meinen Communities und in den Kreisen, in denen ich mich bewege? Und ich glaube, darauf habe ich keine so richtige Antwort, außer dass ich denke, dass wir uns manchmal auch darin übernehmen, einander unterstützen zu wollen, auch wenn wir es nicht so richtig können. Also ich glaube, manchmal brauchen wir mehr voneinander, als wir uns geben können. Und das finde ich sehr auslaugend, also mitzubekommen in Communities, dass Menschen daran wirklich ein bisschen zugrunde gehen, an diesen schweren Gefühlen irgendwie füreinander da zu sein. Ich glaube, das ist der Aspekt, der mir noch so ein bisschen schwerfällt, irgendwie zu verstehen, wie wir da gut füreinander da sein können, ohne uns komplett zu übernehmen oder ohne alleine dazustehen. Also was ist so der Mittelweg? Wer kann mich unterstützen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt deine Frage beantwortet. Was denkst du, wie wir uns gut unterstützen können?
Voll, ich glaube, das passt ja auch voll rein, weil gerade in so in Liebesbeziehungen oder in so Freundinnenschaften, in Beziehungen, die so ganz, ganz nah sind, ist das ja auch eine wichtige Frage. Was ist jetzt so meine Verantwortung für uns? Und wo ist meine Verantwortung für mich? Wo ist diese Grenze von, wie viel können und wollen wir füreinander da sein? Und ab wann müssen wir auf unsere Grenzen achten?
Total.
Ja, genau. Und ich glaube, für mich ist es auch bisher eher nur eine Frage, weil ich diese Hilflosigkeit kenne, zu merken, okay, ich weiß nicht mehr alleine weiter, ich brauche Unterstützung. Ich möchte auch nicht alleine alles können und so einem neoliberalen, kapitalistischen Bild von Subjekten, die alles können und du musst es nur hart genug versuchen, dann schaffst du alles entsprechend,
genau.
Weil das ist so Quatschi-Quatsch. Und trotzdem auch sensibel auf meine PartnerInnen oder Mitmenschen eingehen und auch um deren Päckchen zu wissen und auch um deren Grenzen zu wissen.
Ja, total. Das ist wirklich ein schmaler Grat, oder? Also manchmal so, um die eigenen Grenzen zu wissen und einander irgendwie nicht im Stich zu lassen, gut auf sich selbst Acht zu geben und gleichzeitig die anderen zu unterstützen. Also ich finde, gerade in polyamoren Kontexten bin ich immer wieder überrascht, wie sehr dann doch irgendwie so dieses Verständnis von Freiheit und Unabhängigkeit so im Vordergrund steht für Menschen und das Gefühl irgendwie, so darauf beharren zu müssen, dass das Konzept von Polyamorie ist, dass man unabhängig ist von anderen und das machen kann, was einem gerade irgendwie am sinnvollsten für einen selbst erscheint und die andere Person dann irgendwie mit den Gefühlen alleine zurückzulassen. Bin immer wieder überrascht davon, dass Menschen das irgendwie als Polyamorie verstehen, weil das für mich tatsächlich noch nie das Verständnis war davon, also sich so alleine zu lassen mit schwierigen Gefühlen und zu sagen, naja, es ist jetzt dein Ding, du musst damit irgendwie klarkommen und ich mache das jetzt mal und das sind doch unsere Idealvorstellungen in der Welt oder so wie wir irgendwie zueinander stehen wollen, das finde ich irgendwie interessant.
Aber dann sind wir vielleicht auch wieder bei so dieser Gegenüberstellung von, was ist Freiheit oder was ist Freiheit in einer kapitalistischen Gesellschaft und was ist Freiheit in einer Utopie, also wo auch Verantwortung mit füreinander nochmal ganz anders verstanden wird. Oder wo ich auch gerade gedacht habe, dass so in meiner Kindheit, in meiner postsowjetischen Kindheit war das Individuum gar nicht das oder die persönliche Freiheit gar nicht das, was ich jetzt in Deutschland von Menschen zu hören bekomme, wo ich doch irgendwie von Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, das auch nochmal ganz anders wahrnehme, dass da die Beziehung zwischen einer einzelnen Person und der Gruppe, okay, ich sag das so rum, auch wenn das mit der Sowjetunion ganz schief gegangen ist, dass da viele Sachen nicht cool waren, dass in der DDR ganz viele Sachen gewaltvoll und nicht cool waren, gab es trotzdem diesen Versuch von Sozialismus oder Kommunismus oder wie auch immer wir es nennen wollen, zu sagen, hey, ein Mensch ist ein Teil eines Kollektivs oder einer Gesellschaft. Und dieses Aufeinandergucken, auch wenn es nicht da war in der Geschichte, wo wir es gern hätten, hat es, glaube ich, was mit Menschen gemacht, auch einfach, was ihnen mitgegeben wurde an Haltung. Und irgendwie denke ich mir so, ach, wir müssen einfach uns darauf einlassen, dass es immer wieder Versuche gibt, das neu zu probieren, wo wir jetzt auch irgendwie in unseren Communities das anders leben könnten und anders ausprobieren können, damit so eine Haltung von nicht das Individuum mit der Freiheit im Sinne von ich kann alles machen, was ich will, hochgehalten wird, sondern das Individuum mit der Freiheit von probier alles, was du willst, mach alles, was du willst, aber vergiss nicht deine Verantwortung und deine Mitmenschen dabei.
Das wäre voll die Idealvorstellung auf jeden Fall. Also ich glaube, das sehen wir jetzt auch gerade, dass es einfach daran scheitert, dass Menschen, also ich würde sagen, es ist halt mit total vielen Ängsten besetzt, auch so sich selbst nicht in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, ich handle irgendwie solidarisch auf der Basis, dass ich davon ausgehe, dass andere sich ähnlich verhalten werden. Und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen das Problem, dass Menschen Angst haben, andere Menschen zu vertrauen und sich irgendwie auf sowas Kollektives auch einlassen zu können. Und ich glaube, das ist nach wie vor, finde ich, das größte Problem daran, dass da überhaupt kein Vertrauen ineinander herrscht. Und das ist also, ja, vielleicht auch nochmal ein anderes Gespräch über andere Themen, aber genau, aber ich, also Angst ist auf jeden Fall für mich da ziemlich zentral.
Ich glaube, ich würde gern nochmal anders fragen nach den Machtverhältnissen in Freiheiten in einer Beziehung. Wenn wir zum Beispiel eine Person haben, die mit bestimmten Privilegien aufgewachsen ist, die bestimmte Freiheiten und Möglichkeiten dadurch hatte und die selbstverständlich fand und die auch einfach ausleben konnte, ohne sich Gedanken zu machen. Und eine andere Person, die bestimmte Diskriminierungserfahrungen macht und eben um diese Freiheiten erst kämpfen musste. Da würde ich denken, dass die zweite Person anders Sicherheiten oder Räume für ihre Bedürfnisse braucht. Und da wäre halt die Frage, ob die Bedürfnisse der Person, die mit weniger Privilegien in dieser Welt lebt, dann in einer Beziehung Raum bekommen können.
Also einerseits, ja, das sehe ich auch so. Und dann denke ich aber auch, dass andererseits manchmal genau das Gegenteil davon da ist. Also dass Menschen genau das Gefühl haben, sich irgendwie davon so zum ersten Mal das Gefühl haben zu verspüren, okay, ich mache zum ersten Mal das, was ich möchte und nicht das, was alle anderen mir sagen, was ich irgendwie tun sollte, was natürlich dann für die Beziehung schwierig sein kann. Aber genau das, was du vorhin gefragt hast mit den, was spielt da eigentlich mit rein, welche Dynamiken spielen da auch mit rein in die Beziehung, wenn wir über Freiheiten sprechen, genau das ja dann auch der ausschlaggebende Punkt für mich ist zu sagen, ich kann nicht einfach nur die Beziehung als Beziehung sehen, sondern da spielt natürlich auch mit rein, wie stehe ich in dieser Welt und als was gehe ich durch diese Welt. Dann kann es aber natürlich auch passieren, was ich beobachtet habe in Beziehungsdynamiken, wo eine Person mehr Diskriminierungserfahrung macht in unserer Gesellschaft, in der Beziehung sich eigentlich ich will da auch nichts reininterpretieren, aus welchem Grund genau das passiert, aber was ich auf jeden Fall beobachtet habe, ist, dass Menschen manchmal wie so einen Moment haben, so mir wurde ständig gesagt, wie ich mich zu verhalten habe, oder ich habe mich irgendwie versucht so anzupassen und dann aber so einen Moment haben, fast von so einem Ausbruch da raus aus diesem, was zu sein hat oder wie man sich zu verhalten hat und hin zu einem, was will ich eigentlich, und dass das natürlich auch für die andere Person sehr verletzend sein kann, aber dass das natürlich dann auch wiederum mit diesen Dynamiken zusammenhängt, von ist die andere Person eine weiße Person und kann das gerade total schwer verstehen auf dieser gesellschaftlichen Ebene, und dann gibt es natürlich aber auch die emotionale Ebene der Beziehung, und das finde ich halt, ja, das ist vielleicht auch sehr schwer zu erklären, was genau ich meine, aber dass das da alles so miteinander zusammenspielt und miteinander zusammenhängt, dass es nicht einfach nur, ja, das geht so ein bisschen zurück auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, dass ich denke, es schwierig ist, das loszulösen davon und zu sagen, aber wir sind doch diese Beziehung und wir sind doch wir zwei Individuen, das ist es einfach so gut wie nie, weil da so viel mehr mit reinspielt. Und ich denke, dass wenn wir das mit berücksichtigen, dass es vielleicht emotional das nicht leichter macht auszuhalten, aber zumindest irgendwie das Verständnis füreinander ein bisschen größer wäre. Und das ist aber sehr schwer. Also ja, das beobachte ich einfach immer mal wieder, auch in meinen Beratungssitzungen, dass dieser Moment von, ich mache das gerade für mich, auch wenn es für dich gerade total schmerzvoll ist, voll wichtig sein kann oder voll wichtig ist. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Ich finde, das ergibt Sinn und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt von Verständnis voneinander haben. Passiert ja auch durch, wir sprechen miteinander in der Beziehung, wir tauschen uns aus, wir versuchen uns zu erklären. Und das andere Ding ist ja auch die Gefühle, die es dazu gibt. Und manchmal passen die Gefühle nicht zu dem Verständnis. Mm, manchmal habe ich total klaren Blick auf, was meine Beziehungsperson macht. Ich verstehe das. Ich verstehe das richtig gut. Aber in meinem Körper sitzt trotzdem die Angst und der Schmerz und ich weiß nicht, wohin damit. Und ja, das nur, weil der Kopf das so total gut versteht. Ah, guck mal, das ist die Eifersucht, die kommt von da und da. Ah, okay, das liegt daran. Okay, die Person probiert sich jetzt da und da aus und das hilft mir überhaupt nicht.
Mm. Naja, aber das sind vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, weil du das vorhin angedeutet hast mit so, dass du das gut kennst, dieses sich ausgeschlossen fühlen und die Erfahrung, die du irgendwie in Bezug auf deine Migration gemacht hast. Und ich frage mich, ob das bei dir auch so war, aber ich hatte eigentlich ein sehr erleichterndes Gefühl, als ich mich so in diesem Widerspruch wiedergefunden habe, von ich passe irgendwie nicht so richtig rein und irgendwie passen die Sachen nicht so richtig gut zusammen, aber ich halte sie trotzdem aus und irgendwie fand ich, war das total erleichternd, als ich eigentlich gemerkt habe, dass ich das in anderen Kontexten schon hingekriegt habe. Also, dass ich irgendwie gemerkt habe, ah, okay, da war ich ja irgendwie anscheinend stark genug, das auszuhalten, diesen Widerspruch. Ja, und also ich fand, irgendwie hatte das sowas sehr Beruhigendes auf mich zumindest. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Erfahrung gemacht hast, aber so ein Gefühl von, da ist irgendwie mein Körper, der sagt das eine und mein Kopf, der sagt das andere und dass Dinge nicht immer gut zusammenpassen und dass ich irgendwie durchaus wollen kann, dass es irgendwie sich anders anfühlt, aber es sich nicht gut anfühlt oder dass ich Freude empfinden kann, gleichzeitig Schmerz oder Wut oder irgendwie Traurigkeit und dann weinen kann und irgendwie glücklich sein kann. Also dass diese Sachen irgendwie vor allem in Poly-Kontexten nicht zusammenpassen müssen und dass es okay ist, irgendwie diese Palette gleichzeitig zu spüren. Hast du sowas Ähnliches erfahren?
Ich glaube, da bin ich noch nicht so weit. Ich überlege gerade, ich habe jetzt, während du gesprochen hast, in mir gesucht, ob mir etwas Passendes einfällt. Aber wenn es, also ich weiß nicht, ob das so ein Moment ist, wo es okay wäre, dich nach einem Beispiel vielleicht zu fragen, ob du Lust hast, von einer Situation oder von einem Moment aus deinem Leben zu erzählen, wo du sagst, ah, und da, genau, da hat sich das wieder gut angefühlt, wo du diese Stärke wieder gemerkt hast.
Also ich glaube, es war mehr so eine allgemeine Erkenntnis, dass jüdisch sein in Deutschland mit super vielen Widersprüchen zusammenhängt. Und das war jetzt nicht meine persönliche Erkenntnis, die habe ich sehr Deborah Antmann zu verdanken. Das war, als ich vor Jahren mal so ein Missy, weiß nicht, ob du damals die Ausgabe auch gelesen hattest, da ging es um ein Gespräch zwischen, es waren, glaube ich, jüdische Flinter.
Ja, ich erinnere mich.
Ich fand das total schön. Das war so eins der ersten Male, wo ich irgendwie diese Repräsentation so doll auch wahrgenommen habe und mich total mich berührt gefühlt habe. Ich dachte, krass, ich fühle mich so häufig so allein damit irgendwie, mit diesen Erfahrungen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Und irgendwie, ja, das war einfach wunderschön. Und da hat eben Deborah Antmann, ich hoffe, das war dort, vielleicht war es auch nämlich ein anderer Text von Deborah, aber ich bin mir recht sicher, dass es dieses Gespräch war, wo Deborah darüber gesprochen hat, dass Widersprüchlichkeiten eigentlich so was total Natürliches irgendwie und so was sehr Gängiges sind für uns. Und dann habe ich mich irgendwie so total darin wiedergefunden und dachte, krass, das stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und dann habe ich das irgendwie versucht in diesem Polykor, also dann hat das plötzlich alles Sinn für mich gemacht, dass ich gemerkt habe, stimmt, ich lebe ja schon damit so, also allein, dass ich irgendwie nicht so genau sagen kann, was für mich jüdisch sein bedeutet, ich aber trotzdem mich als jüdisch identifiziere und voll häufig irgendwie so gemerkt habe, so eine Scham darum zu haben, irgendwie nicht genug zu wissen, nicht eine gute Jüdin zu sein, nicht, ja, also diese ganzen Momente auch irgendwie in der Schule, der Schulzeit, wo ich irgendwie so exotifiziert wurde oder so erzähl doch mal und mach doch mal das und also ich glaube, dass das so ganz viel so Widersprüche auch für mich einfach immer waren, so diese Scham auszuhalten, dieses Gefühl von, was mache ich hier eigentlich? Und dann gleichzeitig das irgendwie gut zu finden und zu genießen, irgendwie so was Besonderes irgendwie zu sein und gleichzeitig es irgendwie total schräg zu finden und unangenehm. Und ich glaube, dass das irgendwie mir dann bewusst geworden ist, wie häufig ich mich eigentlich schon so zwischen Scham, unangenehm und so diesem Gefühl von irgendwie besonders sein navigiert habe oder gemerkt habe, ja, also ich glaube, ganz viele meiner Erfahrungen mit jüdisch sein waren einfach mit so vielen Widersprüchen oder von anderen Biografien, die ich auch irgendwie gelesen habe in meinem Studium, war ich irgendwann eine Zeit lang, also ich habe Philosophie studiert und war dann eine Zeit lang so total obsessed irgendwie so mit jüdischen PhilosophInnen und habe dann irgendwie so super viel so Briefe und sowas gelesen und irgendwie war dann irgendwie so total besessen so von Hannah Arendt und also so, ja, ich habe mich dann irgendwie versucht so daran zu erinnern, wie häufig ich über so Widersprüche gestolpert bin und mir dachte, wie kann das denn gleichzeitig mit dem sein? Und ich glaube, die Erkenntnis, dass sich das so häufig mir schon begegnet ist, und dass ich das noch nie in den Zusammenhang auch mit anderen Gefühlen gebracht habe, das war für mich total bereichernd.
Na, und dann würde ich, wenn ich da dann über polyamore Beziehungen nachdenke oder überhaupt Beziehungen, würde ich denken, aber es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich selber gerade fühle, wie ich mich selber gerade wahrnehme und versuche, die schwierigen Gefühle, die es in mir gibt, alle zu orten und auch irgendwie zu fassen, zu kriegen. Und gleichzeitig mich aber auch in der Beziehung trotzdem gut fühle oder wohlfühle.
Also im Polykontext kann ich dir da unzählige Beispiele aufzählen, wo Widersprüchlichkeiten eine Rolle spielen oder immer wieder eine Rolle spielen. Wie kann ich gleichzeitig irgendwas mich total wütend machen und irgendwie mich so, mir das Gefühl geben, so zurückgewiesen mich zu fühlen oder vereinsamt und gleichzeitig irgendwie so der Wunsch, dass das eine schöne Erfahrung ist für meine Beziehungsperson und wie kann ich gleichzeitig irgendwie so traurig darüber sein? Also was für Gefühle löst das auch in mir aus? Und ich glaube, dass, um vielleicht noch mal den Bogen zu schlagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit den Gefühlen, die wir von der Gesellschaft mitbekommen haben, uns irgendwie nicht wertvoll genug zu fühlen, geliebt zu werden. Ich weiß nicht, ob das so das zusammenfasst,
Ich
was du
glaub
vorhin.
schon. Also ich glaube, das ist
Okay.
auch etwas, sorry, wenn der Einschub jetzt zu lange wird. Es ist auch etwas, was ich bei AutorInnen of Color immer wieder lese. Es ist immer wieder diese Frage nach Selbstliebe. Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich es von außen nie gelernt habe, nie zugestanden bekommen habe, auch jemand Schönes zu sein und jemand Liebenswertes.
Total, ja. Und ich glaube, die Frage finde ich voll wichtig, weil ich über die letzten Jahre gemerkt habe, dass bei mir, ich weiß nicht, welches Gefühl bei dir, das würde mich auch interessieren, so zentral war, aber bei mir war es auf jeden Fall Wut. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Wut in mir. Und
Ich habe auch
ich habe
sehr viel
es,
Wut in mir.
ja,
Yes.
ich habe auf jeden Fall, also mir sogar irgendwann mir Angry Dyke tätowieren lassen. Weil ich das irgendwie so zentral fand, dass ich gemerkt habe, so wie können Leute nicht wütend sein in dieser Gesellschaft? So Wut ist doch das, was uns irgendwie leitet, oder? Also ich verstehe es gar nicht, wie Menschen nicht wütend sein können die ganze Zeit. Und gemerkt habe, im Lesen letztens, so, das hat mich total berührt. Ich weiß nicht, ob du das Buch Love and Rage kennst.
Leider nein, Love and Rage von
Lama Rod Owens. Unter anderem, ich glaube, es war auch noch eine zweite Person. Ne, vielleicht war es auch nur eine Person. Genau, ja, eine Person, die irgendwie aktivistisch ist, buddhistisch, schwarz, in vielen Communities unterwegs ist und sehr tolle Arbeit leistet. Und das Buch hat mich sehr berührt, weil ich gemerkt habe, dass meine Wut vielleicht mit ganz viel Verletzung zusammenhängt. Also ich fühle mich verletzt. Vielleicht durch die Gesellschaft. Ich fühle mich irgendwie verletzt dadurch, dass ich nicht die Person sein kann, die ich möchte. Also auch in meiner Queerness und in meiner nicht-binären Identität. Klar, auch in meinem Jüdischsein. Und dass zum Teil meine Wut nicht nur irgendwie gerichtet darauf ist, dass andere Leute Dinge machen, die mich wütend machen. Also so. Dinge, die ich schlimm finde, sondern vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich mich ganz viel verletzt fühle. Und das war für mich nochmal irgendwie ein interessanter Winkel, so auf meine Wut nochmal zu schauen und auf dieses Gefühl, sich nicht irgendwie gesehen zu fühlen. Weil ich glaube, also auch in Poly-Kontexten voll viel Wut für mich sehr zentral war. Weil Wut für mich dann immer alles andere überschattet hat und für mich irgendwie nicht klar war, bin ich gerade wütend auf mich, bin ich wütend auf andere, bin ich, auf was bin ich eigentlich gerade wütend und dass ich andere Gefühle von Verletztheit auch gar nicht zugelassen habe und dann so gelähmt war irgendwie davon, so wütend zu sein.
Aber Wut ist ja auch eine Bewegung. Wut richtet sich gegen jemand oder gegen etwas. Und dann ist es ja ganz schwer eigentlich, das mit PartnerInnen auszuhalten, auszuhandeln oder für sie auch schwer mit Wut, mit mir, mit meinem wütenden Ich zum Beispiel umzugehen, weil die
Total,
Wut total
ja.
schnell ist und laut und
Und
so.
vielleicht manchmal auch nicht so ganz verständlich,
Ja.
warum Wut. Also ich glaube, für meine PartnerInnen war es manchmal nicht klar, so warum bist du gerade nicht traurig, warum bist du wütend? Und worauf bist du wütend? Ich verstehe gar nicht, warum du wütend bist. Und ich glaube, dass ich Wut viel einfacher finde. Also es ist für mich Wut irgendwie so, da bin ich irgendwie noch in, hab so die Kontrolle. Und kann alles so von mir wegstoßen. Und ich glaube, dieses Wegstoßen ist auch total wichtig irgendwie für diese Kontrolle. Und ich glaube, das hat es irgendwie ganz lange dominiert. Und als ich dann diesen Gedanken hatte, dass ich diese Verletzung eigentlich gar nicht so zulasse und erstmal dicht mache und irgendwie diese Wut im Vordergrund steht, war ich irgendwie ganz traurig auf einmal, als ich das gemerkt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, krass, dachte eigentlich so, ich check meine Emotionen schon ganz gut, aber irgendwie. Vielleicht verstecken sie sich hinter der Wut eigentlich ziemlich gut und ich habe es mir da ganz gemütlich gemacht. So und habe diesen Zugang zu der Traurigkeit und der Verletztheit irgendwie eigentlich noch nicht so richtig zugelassen manchmal. Das fand ich eigentlich nochmal ganz hilfreich.
Und wie haben deine PartnerInnen darauf reagiert, als du, also auf deine Erkenntnis, dass diese Wut, die gerade da ist, eigentlich die Verletzung schützt? Habt ihr, also weil, genau, ich habe mich gerade gefragt, wie ist es für das Gegenüber, das zu erfahren? Oder das ist ja auch ein ganz anderer Einblick, den du von dir jemand anders schenkst, wenn du merkst, ah, du hast dich besser kennengelernt oder nochmal etwas von dir erkannt, was du denn mit den Menschen teilst. Ist
Das
das
ist
eine
eine gute Frage.
Erleichterung? Ist das eine. Also was passiert dann?
Also ich glaube, als ich mit denen drüber gesprochen habe, war es erstmal einfach nur wie so eine interessante Erkenntnis und ein Gedanke, den ich irgendwie weiter verfolgen will und mich mehr beobachten will, wie ich wann reagiere. Und manchmal hilft es mir einfach gerade, die Wut für mich besser einzuordnen. Also wenn ich merke, ich werde wütend, mich nochmal zu fragen, wo kommt die eigentlich her? Also was will die Wut vielleicht auch schützen, was nicht gesehen werden will, was ist da vielleicht noch ein sensibler Spot, der irgendwie gerade beschützt werden will? Und ich glaube, es ist gerade mehr meine eigene Auseinandersetzung und dass ich versuche, ein bisschen manchmal noch mir mehr Zeit zu lassen, die Wut genauer anzuschauen und genauer zu beobachten, okay, was passiert hier eigentlich gerade und noch mehr so Achtsamkeit damit reinzugeben, anstatt immer so rasch nach dieser Wut zu handeln. Das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, viel lernen müssen, also über die Jahre nicht so impulsiv zu sein und da vielleicht auch ein bisschen so Ruhe mit reinzubringen, was manchmal nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, ob du auch dann dieses Problem hast, nicht so impulsiv zu handeln. Wie gehst du denn mit deiner Wut um? Vielleicht kannst du mir ja auch noch was beibringen.
Ich glaube, ich vermisse meine Wut manchmal, weil ich auch gemerkt habe, manchmal ist die Wut dieser Schutzpanzer, der gerade hochfährt und der dann nicht nur mich schützt, sondern auch anderen Leuten wehtut, weil ich auf die Verletzung, die mir passiert, antworten möchte. Und je mehr ich mit mir selber mich beschäftige und mich selber besser merke, habe ich auch gemerkt, dass meine Wut auch seltener rauskommt quasi. Und ich bin mir unsicher darüber, ob das cool ist, ob das so ein Prozess ist mit mir selber. Also ich glaube, dass eigentlich sind so Liebesbeziehungen oder Polybeziehungen viel mehr dafür da, sich selber kennenzulernen, als dass ich viel über irgendwelche Absprachen und Konstellationen was sage, dass ich dann einfach noch mehr genauer auf mich schaue. Und ich glaube, dass ich deswegen meine Wut vermisse, weil diese Impulse, einfach jetzt wütend zu sein, Dinge viel einfacher gemacht haben. Und
Total.
genau. Und ich glaube, jetzt stelle ich mich ganz anders der Komplexität von Dingen und auch den Verletzungen von meinem Gegenüber oder habe anderes Verständnis von dem, was passiert. Und deswegen ist die Wut nicht mehr das, was sie noch vor 10 Jahren bei mir war, wo sie einfach immer da war und alles auf ihrem Weg so
Total, ja,
wegwehen
finde ich ganz
konnte.
genauso, ja. Ja, und ich finde auch, Wut ist ja auch voll der Antrieb, das ist ja auch, was du gesagt hast. Also ich finde auch, dass Wut nach wie vor wichtig ist für mich. Aber ich finde, in meinem intimen Nahbeziehungen finde ich, da nochmal drauf zu schauen, nicht schlecht, und die Wut nicht immer so als primäres irgendwie Gefühl so zuzulassen und mich so, das, was du gerade gesagt hast, es einem so einfach zu machen, damit die Komplexität irgendwie dadurch so zu reduzieren. Und aber so politisch gesehen, gesamtgesellschaftlich gesehen, bin ich gerne nach wie vor viel wütend. Ich finde, dass es auch wichtig ist. Und
Voll.
da will ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie, dass ich das gerne weniger hätte. Ich finde eigentlich noch mehr, Menschen sollten noch mehr wütend sein auf die Zustände. Aber klar, im Sinne des, wo fühle ich mich eigentlich verletzt und wieso tritt da als erstes die Wut auf und könnte ich mir ein bisschen mit mehr so Achtsamkeit und Geduld begegnen, um das so ein bisschen zu entwirren. Das finde ich voll gut, also auch voll wichtig. Also eigentlich, was du gerade auch gesagt hast.
Vielleicht ist Wut auch so eine Freundin, die
Ja.
zusammen mit mir zusammen durch die Welt geht und auch hilft, irgendwie auf mich zu schauen.
Total.
Ich habe gedacht, wir haben bisher so ein bisschen auf uns geschaut und ich wollte dich noch mal fragen, Was passiert, wenn wir da jetzt den Fokus auf unser Gegenüber legen, auf unsere Partner, PartnerInnen? Klar haben wir Ansprüche, ehrlich miteinander zu sein, offen, aber wie klappt das oder wie funktioniert das in diesen Prozessen von sich selber kennenlernen und sich selber merken, unserem Gegenüber so aufzutreten, dass es cool ist, also dass es ehrlich ist?
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Frage, wie wir einander in schwierigen Situationen aufrichtig begegnen können. Nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit der anderen Person. Also wie unser Blick auf die andere Person aufrichtig bleiben kann. Oder meinst du die Frage anders?
Nein, ich glaube genau sowas. Wie begegne ich meiner Beziehungsperson, während das in mir selber arbeitet? Während ich selber noch nicht weiß, bin ich in jemand verliebt? Möchte ich eine weitere Beziehung? Was fühle ich eigentlich gerade an diesen schwierigen oder schönen Gefühlen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, darauf habe ich noch keine Antwort, die immer passt. Also ich denke, das ist immer abhängig von Person zu Person und auch immer abhängig davon, ob ich denke, dass das gerade hilfreich ist, was ich da teile oder nicht teile für unsere gemeinsame Auseinandersetzung damit. Also ich denke, es gibt Momente in Beziehungen, da ist es gut, wenn man Dinge erstmal mit sich selbst ausmacht und vielleicht ein bisschen beobachtet. Und ich denke, es ist sicherlich gibt es Momente, wo man denkt, das wäre jetzt hilfreich, dass die andere Person das weiß, damit sie sich nicht total abgehängt fühlt oder nicht so vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich denke, das versuche ich immer zu vermeiden, dass es sich nicht so anfühlt. Also das hatte ich mit einer Beziehungsperson manchmal, dass sie das Gefühl hatte, immer schon so irgendwie erst einbezogen zu werden, wenn sie eigentlich damit nur noch klarkommen muss.
Und gar nicht mehr am Entscheidungsprozess teilnimmt.
Genau, und es ist, mag schwierig erscheinen, wie kann so ein Entscheidungsprozess überhaupt gemeinsam verlaufen, aber ich finde, es gibt schon Momente, wo die andere Person einfach mehr mitgenommen werden kann, auch in das Tempo mitgenommen werden kann. Also bei uns war es manchmal mit meiner Beziehungsperson das Gefühl, das sie hatte, war, dass ich immer das Tempo vorgebe und sie einfach nur so mitgenommen wird und dann irgendwie eben dieses Gefühl von, ich muss da jetzt einfach irgendwie mit klarkommen. Und seitdem versuche ich das immer so ein bisschen auf dem Schirm zu behalten, dass dieses Tempo vorgeben auch total das Machtverhältnis schafft in einer Beziehung, wo die andere Person ja wirklich dann einfach nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, das mehr aufzubrechen und zu schauen, wie kann ich das Tempo vielleicht reduzieren, wo kann ich irgendwie Pausen machen, wo kann ich auch die anderen. Also es ist ja immer dieses schwierige Abwägen in dieser Mittelposition, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin diese Person, die irgendwie so zwei Menschen hat, oder vielleicht bin ich mir noch nicht sicher, ob ich diese andere Person irgendwie daten möchte oder nicht, oder ob ich da Gefühle entwickle oder nicht, dann natürlich auch die andere Person irgendwie fair mitzunehmen und nicht nur meine Beziehungsperson, die schon existiert, die mir schon nahe ist. Also ich denke, dass das auch irgendwie total schwierig ist. Aber oder dass man das nicht vergessen sollte, dass es natürlich da auch noch eine andere Person gibt, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, aber die ich versuche, so fair wie möglich mitzunehmen. Und ich denke, dass für mich wichtig ist, und die habe ich jetzt noch nicht gefunden, diese perfekte Balance. Ich glaube, es ist wirklich manchmal schwer, so, was teile ich nicht, wann teile ich es, wann finde ich einen guten Moment, um darüber zu sprechen, da einfach zu schauen, sensibel versuchen, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es der anderen Person geht. Also manche Menschen brauchen gar nicht so viel Kommunikation, wollen eher so wissen, wenn was Wichtiges passiert. Ich glaube aber, in diesem Zwischenbereich passieren so viele Missverständnisse und so viel wird irgendwie als selbstverständlich genommen, dass ich versuche da nicht so viel Platz dafür zu lassen, dass da Missverständnisse sein können, weil ich immer wieder bei anderen beobachte, dass genau das eigentlich dazu führt, dass dann Verletzungen auftreten oder Enttäuschungen. Und ja, das ist wirklich voll die gute Frage. Ich glaube, es ist ganz individuell und abhängig von der anderen Person und von mir, wie wir zueinander stehen. Aber ich denke, dass wenn ich bei mir selbst das Gefühl verspüre, dass ich da gerade was verheimliche und dass es nicht einfach nur ein Abwarten ist, sondern auch sich anfühlt wie ein Geheimnis, ich glaube, dass das für mich auch schon so ein Red Flag ist, also dass das für mich ein Anzeichen dafür ist, dass ich das gerade eigentlich nicht eine gute Entscheidung ist, das so zu handhaben. Vielleicht ist das hilfreich, aber ansonsten, ja, nach dem Bauchgefühl gehen, denke ich, ist immer ein gutes Indiz, aber es ist keine leichte Situation. Also so oder so ist es, muss man für sich vielleicht auch nochmal so klar haben, dass es keine leichte Situation ist, die man da versucht zu navigieren und dass man sie so oder so nicht irgendwie perfekt hinkriegen wird, ohne dass jemand verletzt oder traurig ist oder dass auch Enttäuschungen sein dürfen. Und dass vielleicht Ehrlichkeit manchmal nicht unbedingt bedeutet, dass ich alles mitteilen muss. Dass das vielleicht auch nochmal gut ist.
Und das bedeutet dann wieder ganz viel auf sich schauen, auf sich hören, auf das Gegenüber achten. Ja.
Ich denke schon, ja. Also auf alle Gegenübers irgendwie schauen und auch zuzugeben, dass das überfordernd ist oder zuzugeben, dass die Situation vielleicht gerade nicht leicht ist für alle und sich da wieder verletzbar zu zeigen, ist natürlich nicht leicht. Also ich glaube, man muss nicht immer irgendwie so ein Selbstvertrauen vortäuschen oder irgendwie so diese Stärke oder was auch immer das sein soll, irgendwie sagen, dass man alles unter Kontrolle hat. So manchmal ist es halt so, dass viele Sachen passieren, die irgendwie außerhalb meinem Einfluss, wie es der anderen Person dann damit geht. Vielleicht gibt es keinen guten Zeitpunkt, das zu sagen, weil es immer wehtun wird. Oder vielleicht gibt es keinen perfekten Moment, um die Beziehung wieder zu öffnen, obwohl sie eine Zeit lang monogam war. Oder also vielleicht müssen wir mit diesem imperfekten Zustand einfach irgendwie unseren Weg finden.
Und vielleicht ist es auch wieder dieser Punkt von, wir können nicht richtige oder falsche JüdInnen sein, wir können nicht gut oder schlecht sein, wir sind, ne, und das in Bezug auf alle anderen Kategorien, die wir mit uns rumtragen, wir können nicht gute und schlechte MigrantInnen sein, wir sind das und das und das. Und genau so sind wir auch keine guten oder schlechten PartnerInnen, sondern bringen dann immer wieder diese Zweifel oder Fragen oder Veränderungen und Prozesse mit.
Total. Na, dann hast du ja genau das, was ich meine. Ja, auch in dir. Weil du vorhin gesagt hast, dass du nicht weißt, ob du den Widerspruch, also ob du dieses, ob du da gerade, weil du in dir so gesucht hast und jetzt klang das aber für mich so, als ob du eigentlich ganz viel davon in dir hast.
Jetzt, genau. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass es anscheinend doch so ist. Ja.
Ja, voll schön. Also es ist voll schön, auch diese Erkenntnis, die man sich selbst dann auch irgendwie so erlaubt, finde ich.
Ich glaube, ich muss dir jetzt Danke sagen, weil es ganz schön war, mit dir zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so klar strukturiert am Ende geklappt hat.
Voll. Ist doch auch okay, wenn Sachen nicht strukturiert und irgendwie einen roten Faden haben. Hätte mich auch gewundert, wenn das irgendwie bei den Biografien irgendwie, die wir vereinen und das Thema, was wir besprechen, wirklich jetzt so einen klaren roten Faden gegeben hätte, eigentlich, finde ich.
Dann sage ich Dankeschön und
ich wollte mich auch bei dir für die Einladung bedanken. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch.
Danke.
Das war's schon mit dieser Folge von Diaspora Juice mit Yaniv Barenberg im Gespräch über Polyamorie oder auch einfach so Beziehungen, über schwierige Gefühle, Selbstliebe im Kapitalismus, über Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und Wut. Und mir bleibt jetzt das aufregende Gefühl, das Widersprüche zu merken und zuzulassen, nicht nur ein Geschenk sein kann, etwas Neues, sondern eigentlich etwas ist, was mich mein ganzes Leben lang schon begleitet, ohne dass ich es benennen konnte. Genau, und diese Widersprüchlichkeit einfach mein ganzes Leben lang schon da war, einfach weil jüdisch sein und religiös zu sein, weil migrantisch und trotzdem ganz schön deutsch geworden mit der Zeit, weil Europa und Asien, weil White Passing und so weiter, noch vieles mehr. Also danke ich euch allen fürs Zuhören. Ihr könnt mir gern schreiben über E-Mail oder Instagram oder einen Podcast weiterhören und auch euren Friends empfehlen. Das war's. Dankeschön und tschüss. Der Esperanto-Juice.